Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Podcast von Rolling Stone, mit Sasan Yassiri und Arne Wielander. Ihr kennt das Spielchen, ich wiederhole mich nur allzu gern. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf den gängigen Plattformen dieser iTunes und Spotify. Oder hört euch zumindest die Folge an auf dem Artikelplayer am obigen Rand der Seite. Heute sprechen wir über die Oscar-Verleihung 2020, den 92. Annual Academy Awards. Tja, Arne, hate to say I told you so. Dein ganz persönliches Debakel ist eingetreten, dein Waterloo. Null so Oscars für den Irishman.
So kann man es auch nicht sagen.
Wie geht man damit um?
Ich war nicht unmittelbar involviert, aber du hast es jetzt schon vorweggenommen. Du hast gewarnt sozusagen davor, dass das passieren kann und du hast prophezeit, dass Parasite möglicherweise den Hauptpreis gewinnen könnte oder jedenfalls allemal den Preis für den besten internationalen Film, wie es jetzt unsinnig heißt. Vorher hieß es bester nicht englischsprachiger Film. Das ist der Film Parasite natürlich auch, südkoreanischer Film.
Wobei es, glaube ich, auch das erste Mal gewesen sein könnte, ich weiß es nicht, dass ein Film nicht nur den Preis als nicht englischsprachiger oder internationaler Film bekommt, sondern auch als bester Film.
Ja, das ist auch das erste Mal, dass überhaupt ein Film, der nicht in englischer Sprache gedreht ist.
Ja, die Frage ist, sagt das was Gutes aus über den Film oder sagt das was eher was Schlechtes aus über die ebenfalls als bester Film oder als bester internationaler Film nominierten Beiträge, wenn es ein Film schafft, in beiden Kategorien zu gewinnen?
Na, das sagt natürlich vor allem etwas über den Film Parasite, es sagt aber, glaube ich, auch etwas über die geänderten, nicht Statuten, aber die geänderten Gepflogenheiten oder Befindlichkeiten der Akademie, dass das möglich geworden ist. Es wird doch einiges beklagt, noch immer, etwa die mangelnde Nominierungen von Frauen. Es gibt freilich wenige Regisseurinnen. Aber das und andere Inklusionsangelegenheiten wurden auch diesmal beklagt. Nun kann man nicht sagen, bei 4 Oscars für diesen Film, allerdings sind nahezu alle für den Regisseur des Films, der mir noch immer nicht eingängig ist. Ich muss immer nachschauen.
Ja, ich müsste auch noch nachschauen. Bong Joon-ho.
Diesen Namen muss man sich merken. Man hätte ihn sich schon merken müssen. Parasite hat auch die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Aber nun, es ist vielleicht doch etwas zu viel. Es ist das Drehbuch, womit vielleicht gerade noch zu rechnen war. Es ist eben der beste internationale Film. Es ist der beste Film. Und es ist die beste Regie.
Ja, aber
damit kommen nahezu alle Hauptpreise zusammen, nur die Schauspielpreise nicht.
Du sagst es, die Schauspielpreise. Ich glaube, wenn das ein nicht koreanischer Film gewesen wäre, sondern amerikanischer, hätte er die Chance gehabt, die Big Five, so wie man sie nennt, bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller zu bekommen, so wie es zuletzt Schweigende Lämmer gelungen ist 1991, also vor fast 30 Jahren. Wenn es ein nicht koreanischer Film gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich eine Nominierung auf der Darstellerebene gehabt, aber das wollte man wahrscheinlich den Südkoreanern dann wiederum auch nicht zugestehen.
Ja, es gab hier natürlich auch viele verdiente, sehr populäre Schauspieler auszuzeichnen, in sämtlichen Kategorien, bei den Hauptdarstellern, auch bei den Nebendarstellern. Es führte nahezu keinen Weg vorbei an Joaquin Phoenix. Es führte keinen Weg vorbei an René Zellweger. Das war vielleicht die allersicherste Wette, noch sicherer als Phoenix. Und man wollte endlich auch bei der 5. Nominierung Laura Dern auszeichnen. Jedenfalls hat sie den Preis endlich bekommen. Ihren Eltern gedankt, Diane Ladd und Bruce Dern. Diane Ladd war auch im Publikum, saß neben ihr. Und man hat den Nebendarstellerpreis Brad Pitt gegeben, in gewisser Weise auch einen Trostpreis für Quentin Tarantino und Once Upon a Time in Hollywood, der sonst Academy, für Set-Design ausgezeichnet wurde.
Academy liebt die Darstellerkategorien bei Tarantino. Also das ist der dritte Oscar für am besten Nebendarsteller. Vor Brad Pitt hat ihn ja zweimal schon Christoph Waltz bekommen, einmal für Inglourious Basterds und dann für Django Unchained. Also das scheint man irgendwie zu mögen, aber es war irgendwie eine lustige Verleihung, diese Kategorie, auch wenn man überlegt, dass die beiden Alten, also sprich Anthony Hopkins und Joe Pesci, überhaupt nicht anwesend waren und dann Brad Pitt, wie halt der gut aussehende Halodri auf die Bühne gehen konnte, um dann allen zu danken. Ich finde ja irgendwie, ich bleibe dabei, er sah extrem gut aus in diesem extrem gut fotografierten Film, extrem gut ausgestatteten Film. Dafür hat er, wie du gesagt hast, auch den Oscar bekommen, aber er hat ihn ganz sicherlich nicht als Schauspieler verdient.
Ja, aber sozusagen die Gesamtleistung, er hat in seiner Rede dann verwiesen, sogar auf seine erste Chance, seine erste große Nebenrolle in Thelma und Louise, hat, glaube ich, Susan Sarandon und Gina Davis gedankt. Das war 1992.
Und Ridley Scott.
Er sagte, und wenn der Film schon mal Once Upon a Time in Hollywood heißt, kann ich ja auch mal zurückblicken. Jetzt beinahe vor 30 Jahren begann alles in Hollywood mit dieser Rolle. Aber das war eine kurze sachliche Rede, er war nicht überrascht. Ich glaube, jeder hat damit gerechnet, er hat auch selbst damit gerechnet, dass er den Preis nun bekommt, dass er sozusagen reif ist. Ja, sah auch wieder sehr, sehr gut aus. Und er hat jedes Pathos und die stammelnde Rührung auch über sich selbst, Joaquin Phoenix, vermieden. Phoenix war einigermaßen umständlich und schwülstig und musste nach Luft schnappen und suchte nach allen entscheidenden Begriffen, die man noch sagen muss, das Beste von uns selbst und wir sind dazu in der Lage.
Naja, es war seine vierte oder fünfte Dankesrede, ne? Für den Preis wahrscheinlich. Etliche Preise schon bekommen.
Ja, es haben einige Berichterstatter auch die Dankesreden vermieden. Es wurde lobend erwähnt, dass er jedes Mal eine andere, aber sicher verantwortungsvolle und gut überlegte Dankesrede gehalten hat. Dies war möglicherweise die längste und bebendste. Und am Ende hat er noch den Begriff Inclusion untergebracht, den er vergessen hatte. Mhm. Und er sprach auch vom Schicksal der Kühe, Kühen werden die Kälber entzogen und wir zapfen ihnen Milch ab kippen die Milch in unseren Kaffee und dergleichen. Und so kam er auf die großen menschlichen Werte und sprach am Ende von seinem Bruder River, der gestorben ist, als er 17 Jahre alt war. Und etwas gesagt hat, wenn man der Liebe folgt, dann wird am Ende der Friede sein.
Man muss sich mal überlegen, bei ihm, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand für die Darstellung einer Comicfigur einen Hauptdarstellerpreis bekommen hat. Das ist natürlich eine Revolution. Und ich bin auch sehr froh, dass dieser Joker ausgezeichnet wurde. Ich war nie ein Freund vom Heath Ledger Joker aus dem Dark Knight, den ich immer für arg manieristisch gehalten habe mit seinen Geschmatze, mit dem von unten nach oben guckenden Augen. Also so ziemlich alles aus der Schublade gezogen hat, wie man einen Bösewicht darstellen kann. Dieser Joker von Joaquin Phoenix geht natürlich eher in die Kritikrichtung von Scorsese, der gesagt hat, Marvel- und Superheldenfilme sind was für Freizeitparks, aber nicht fürs Kino. Wie wir auch schon herausgestellt haben und du herausgestellt hast, ist ja vor allen Dingen dieser Joker ja an die alten Scorsese-Filme aus den 80ern angelehnt, wie sie schon überall durchrezipiert wurden, wie halt den King of Comedy oder Taxi Driver. Wie siehst du da diese Entwicklung? Hat sich da sozusagen ein Fenster geöffnet für eine etwas seriösere Darstellung von Comicfiguren oder hältst du das für so ein One-Off, geboren aus der Idee, die sich nur auf diese Figur beziehen lässt?
Na, ich denke, handelt sich gar nicht um einen Superheldenfilm. Also Superheld kommt hier nicht vor. Der Joker ist es nicht. Es ist ein ganz realistischer Film aus einem realistischen New York, der eben sich bezieht auf Scorseses King of Comedy und auf Taxi Driver, auf zwei Filme von Scorsese. Darüber wurde schon einiges geschrieben. Es war auffällig bei der Verleihung, dass auch bei all den Ausschnitten, die angesichts der vielen Nominierungen für den Joker gezeigt wurden, dass sehr viel Robert De Niro zu sehen war, der ja eine kleine Rolle spielt als Showmaster, der den Joker verspottet und auch deshalb dessen Minderwertigkeitskomplex noch befeuert und verstärkt. So war also De Niro auch im Publikum zu sehen, war gar nicht nominiert für den Irishman, aber vor allem war immer auf der Leinwand zu sehen in so vielen Filmen des Joker, so dass man zusammengenommen mit der häufigen Erwähnung Martin Scorseses, schließlich auch von Ich werde den Namen doch lernen müssen.
Bong Joon-ho, ich kann ihn auch noch aussprechen.
Bong Joon-ho.
Ich bin groß vor mir liegen.
Bong Joon-ho.
Ja. Aber was mit dem Bong Joon-ho und Parasite? Ich weiß nicht, ob du den Film Burning gesehen hattest aus dem Jahr davor.
Nein.
Ist auch ein südkoreanischer Film. Ich habe mir auch notiert, wie der Regisseur heißt, der auch bekannt ist, dessen Namen ich allerdings nicht aussprechen könnte, wenn ich nicht lesen könnte. Heißt Lee Chang-dong. Der behandelt ein relativ ähnliches Thema wie Parasite, nämlich die Unvermeidbarkeit des Klassenaufstiegs, so wie in Parasite halt auch vorkommt, der zwei Familien behandelt, die aus verschiedenen Schichten stammen und wie die Familie aus der Unterschicht versucht, sich daher auch der Titel Parasite in dieser neuen Familie einzunisten und einen Aufschwung zu erheben und sozusagen die eigene Klasse zu besiegen. Das ist in Burning von 2018 fast noch ein bisschen besser gelungen, da war kongruenter. Ich fand bei Parasite die Stimmung oft nicht wirklich ausgeglichen. Große Schockmomente wechselten sich mit großer Komik ab. Ich fand das teilweise nicht so gut austariert. Aber das nur nebenbei. Was ich mich frage ist, alle loben jetzt das südkoreanische Kino und loben diesen Film. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob so viele Leute, in der Kritik leuchtete das auch gar nicht so durch, ob so viele Rezensenten überhaupt verstanden haben, dass es hier um einen sozialkritischen Film geht, dass es hier um einen Film geht, der zeigt, dass sich die Stände in Südkorea halt überhaupt nicht bewegen. Hat man sozusagen nur den exotischen Film ausgezeichnet oder hat man wirklich erkannt, wie es in der Gesellschaft dazugeht?
Naja, die Dichotomie von Arm und Reich wird ja immer so erwähnt. Oder wird ja, das wird ja vorausgeschickt, dass es sich hier um eine arme, eine reiche Familie handelt und um soziale Gegensätze, sozialen Sprengstoff. Und ich glaube, dass dieses im Kern klassische und sentimentale Motiv auch damit zu tun hat, dass dieser natürlich disruptive, etwas hysterische, auch satirische, auch sinnliche Film so geschätzt wird. Es gibt einerseits das seriöse Anliegen, soziale Gegensätze und Missverhältnisse zu zeigen. Dann ist es auch eine Art von Thriller. Es ist eine Komödie. Es wird als Tragikomödie auch bezeichnet, als Satire. Und wie immer bei Filmen, die nicht eindeutig einem Genre zuzuordnen sind und die dazu noch exotisch sind. Natürlich eher für uns, 10 Millionen Zuschauer haben in Südkorea den Film gesehen. Es hat auch das Team am Ende nach dem Hauptpreis darauf verwiesen, eine Schauspielerin, glaube ich, wie beliebt der Film beim südkoreanischen Publikum ist. Also das ist ja ein guter Teil der südkoreanischen Bevölkerung. Wahrscheinlich hat jeder Fünfte, jeder Sechste den Film dort gesehen.
Es ist ja auch eine tolle Auszeichnung. Ich habe mich auch gefreut, aber vor allen Dingen auch in Abgrenzung gegenüber dem anderen Feld, das ich wiederum eher schlecht fand. Das war sozusagen der Beste dieses eher mäßigen Feldes. Also viele haben ja auch auf 1917 getippt, den Kriegsfilm von Sam Mendes, dem ich auch große Chancen ausgerechnet habe, der mich allerdings auch nicht überzeugt hat. Ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn die vermeintliche Authentizität eines Kriegsfilms dadurch behauptet wird, dass er innerhalb seiner Effektewelt überzeugt. Also gerade auch Roger Deakins hat ja seinen zweiten Oscar jetzt in Folge bekommen für die Kamera, selben gegönnt und so weiter. Aber warum muss man zu technischen Höchstleistungen greifen müssen, wie halt diesen angeblichen One-Take, der natürlich kein One-Take gewesen ist, sondern aus mindestens 8 bestand, und auch diesem Effekte-Kino, um zu zeigen, dass Krieg so aussieht. Also warum muss man auf diese in Anführungszeichen Kriegsschauplätze ausweichen, um die Grausamkeit des Krieges zu erzählen, so wie es auch Private Ryan gemacht hat. Also müssen das wirklich die Kriterien sein, die die Authentizität einer Kriegszeit wirklich so darstellen müssen? Ich stelle das arg in Zweifel.
Ja, es ist natürlich spätestens seit Dunkirk, aber man muss sagen, auch schon seit Saving Private Ryan, so übrigens auch bei der Serie Band of Brothers, der Kurzserie, vielleicht die beste Erzählung, auch die ausführlichste über die Invasion, und The Pacific, die beste Serie über den Pazifikkrieg zwischen den Amerikanern und den Japanern. Also seitdem gibt es eine avancierte Technik und einen unmittelbaren Zugriff auf die Aktion, also auf die Sprengungen, auf die Kanonaden. das Laufen der Soldaten, das Schreien, das Tohuwabohu, all das, was früher kaum darstellbar war oder nur in Massenszenen oder in Ausschnitten des Krieges. Jetzt ist die Konzentration bei Dunkirk und bei 1917 auf das subjektive Erleben Einzelner in dem großen Gewirr. Also man sieht hyperrealistisch Ausschnitte aus dem großen Kriegsgeschehen und es soll etwas exemplarisch gezeigt werden am Beispiel einzelner Figuren. Ist also eigentlich ein altes Erzählprinzip, das jetzt aber technisch möglich geworden ist. Man könnte auch sagen, erst Spielberg, dann Roger Deakins. Das ist dieser Film 1917 ist viel mehr ein Film von Roger Deakins. Natürlich hat Deakins Sam Mendes gedankt und ich glaube für Tonschnitt gab es auch den Preis für
Spezialeffekt.
Für Spezialeffekt. Also genau die Kategorien, die man erwartet hat. Und die Preisträger danken natürlich Sam Mendes und sagen, na, ohne dich wären wir nicht hier und man hat alles möglich gemacht. Das stimmt natürlich, aber dennoch, die Signatur ist die von Roger Deakins. Es ist kein erzählerisches Meisterwerk. Es ist eine klischeehafte Anlage des Films.
Ja, und mal ganz im Ernst, man kann einfach, dieser Film geht ja 108 Minuten oder so. Er hat einen offensichtlichen Schnitt, einen Wechsel der Tageszeit, also spielt er innerhalb von nicht 108 Minuten, sondern vielleicht 500 Minuten oder so. Also der Verletzte sogar schläft ein bisschen, aber es passiert einfach zu viel in diesem Film. Innerhalb dieses kurzen Zeitfensters, er hat einen Indiana Jones Charakter mit Höhlen und so weiter und Gegnern dazu, dieser Apocalypse Now Wechsel gegen Ende in die grell beleuchtete Feuerwerkstatt, kann man fast sagen, es ist und bleibt einfach ein Effektfilm.
Also ja, und das ist noch etwas, die Voraussetzung, der Ausgangspunkt des Films ist, ihr müsst diese Mission übernehmen. Wenn euch diese Mission misslingt, misslingt uns der gesamte Krieg oder zunächst sterben jedenfalls Tausende und Abertausende. Das muss euch gelingen. Und damit ist sozusagen die Abenteuermission vorgezeichnet und der Pfeil wird losgeschossen, der dann 108 Minuten surrt.
Ja, das klingt einfach auch wie ausgedacht, finde ich, diese ganze Geschichte. Also Mendes hat ja gesagt, sein Großvater im Ersten Weltkrieg hat das wirklich so erlebt. Er musste den Messenger spielen, Man on a Mission, die Botschaft überbringen über die feindlichen Linien. Hört sich für mich an wie eine ausgedachte Story. Ich will dem da nicht zu nahe treten, aber das ist halt eine Abenteuergeschichte. Es ist aber keine Kriegsgeschichte.
Ja, also es gibt übrigens einen Film von Peter Weir, Gallipoli, der spielt in der Türkei im Ersten Weltkrieg mit Mel Gibson. Und Mel Gibson ist da ein Meldegänger, der durch die Schützengräben laufen muss. Und
zu den Klängen von Jean-Michel Jarre.
Ja.
Was überhaupt nicht passt in den Film.
Ne? Ja, also was nicht passt.
Future-Musik zum Ersten Weltkrieg.
Das ist recht erstaunlich, aber der Film wird sowieso surrealistisch durch diesen Lauf, durch die Schützengräben an der feindlichen Front entlang. Und in die Bewegung des Films ist sehr ähnlich. Also sobald an der Front spielt, am Anfang sieht man noch, wie Mel Gibson in Australien
Pferderennen
ein Sprinter ist, ja, so eine Art Jahrmarkt-Sprinter und bei Wettbewerben. Und dann wechselt der Schauplatz und dann ist an der Front. Das ist möglicherweise das Vorbild so für 1917, der ja hier auch nicht etwa mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet wurde, nicht mit dem Regiepreis, nicht bester Film. Galt bei vielen als Favorit noch vor dem Joker. Allemal vor Parasite und man muss sagen, auch vor dem Irishman und Tarantinos Hollywood-Film. So, bist du enttäuscht darüber? Ich vermute nicht, dass Quentin Tarantino abermals nicht ausgezeichnet wurde.
Also ich finde, dass er den Regiepreis längst verdient hätte, weil er ein sehr großer Regisseur ist. Allerdings nicht für diesen Film. Der Brad Pitt-Oscar, schön und gut, kann man geben und so weiter. Der Ausstellungs-Oscar auf jeden Fall auch. Der Film sieht toll aus. Aber, ich musste mal so ein bisschen lachen. Ich habe in den letzten Wochen vermehrt Rezensenten, gerade auch im Guardian habe ich das zum Beispiel gelesen, die gesagt haben, dieser Film sei der beste Film des Jahres 2019 gewesen. Er verdient auch den besten Film, weil er nämlich gar nicht wie ein Film rüberkommt, sondern so meditativ und dialoglastig, dass man sich doch gar nicht mehr wie in einem Film fühlt. Also war ziemlich die blödeste Begründung, die ich überhaupt gelesen habe, zu sagen, dass dieser Film das Medium-Film übersteigt, weil darin so viel geredet wird, dass man derart abgelenkt oder eingeschläfert wird, dass man denkt, man befindet sich im wahren Leben. Ja. Also entweder war es ein vergiftetes Lob oder es war einfach eine blöde Begründung. Aber alles, all das zusammen ist doch nur ein Synonym für totale Langeweile.
Ich hab mich jeden Moment während dieses Films in einem Film gefühlt.
Klar.
Ich hatte, man könnte sagen, das, was vielleicht das Meditative ist bei all dem Gerede und der Künstlichkeit der ausgestellten Szenen, die ja auch an Filmsets spielen, mit Figuren, die es tatsächlich gegeben hat, in der Wirklichkeit wie in Filmen, die wir aber nur aus Filmen kennen, etwa Bruce Lee, andere Figuren von Charles Manson zu schweigen, Sharon Tate, natürlich Roman Polanski, Steve McQueen kommt kurz vor. So, da hat man doch den Eindruck einer Künstlichkeit, einer Art von Name-Dropping, dass diese Figuren gezeigt werden und so ähnlich aussehen, wie sie in Wirklichkeit aussahen. Also eher nach Art eines Fernsehfilms, eines Kammerspiels, bei dem die Freude des Wiedererkennens ist, dass man sagt.
Es ist ein absolut exklusiver Club dieser Menschen. Ja. Ne? Und ja. Genau, es ist ein absolut exklusiver Club.
So ein Celebrity-Film ja. Auch.
Kein Zugang darin. Dann gibt es diese Playboy-House-Party, die aussieht wie eine Austin Powers-Party. Also es ist ein Film, der für bestimmte Leute gemacht ist, die sich wiedererkennen, wenn sie zu diesen Leuten gehören. Das ist kein Mäuschenspiel oder Guck das Schlüsselloch-Film.
Ja, oder aber auch die Freude des Publikums am Wiedererkennen oder an der Assoziation. Ah ja, das gab es ja auch noch. Und das war doch im Jahr 69. Die beiden Figuren, die eigentlich überhaupt nicht hineinpassen, die vollkommen sozusagen unauthentischen Figuren, sind der alternde Filmstar, der jetzt möglicherweise nicht mehr so erfolgreich sein wird, und der Stuntman, der sowieso nicht erfolgreich war. Also DiCaprio und Pitt, die beiden Hauptrollen. Das sind die beiden Mavericks sozusagen, die ja auch sozusagen fremdelnd durch den Film gehen. Man hat in keinem Moment das Gefühl, dass DiCaprio tatsächlich dieser große Star war. Also Fernsehstar am ehesten, aber Kinostar glaubt man gar nicht so richtig. Eigentlich sind sie die Protagonisten eines anderen Films von Tarantino, nämlich eines Verliererfilms. Also er zeigt einerseits den Verliererfilm und andererseits ist es ein Film über die tatsächlichen bewunderten Größen von Hollywood, denen der Film aber nicht nahe kommt. Also weder McQueen noch Polanski, beide sind Abziehbilder, sind Klischeefiguren, und es fällt Tarantino auch nahezu keinen Dialog für die beiden ein.
Ja, er verteilt das und er verteilt die Sympathien auf eine komische Art und Weise. Es gibt mehrmals zu hören von Brad Pitts Figur irgendwie scheiß Hippies und so weiter, also Manson Gang. Point taken, der Ansicht kann man sein. Aber er weiß auch nicht, wie er umzugehen hat mit Figuren des neuen Hollywoods. Also man sieht Polanski nur für wenige Szenen, so ein bisschen wie so eine schnelle Rennmaus. Also ich glaube, er hat auch keinen einzigen Dialogsatz.
Da sitzt immer im Cabriolet mit einer Frau, ja, und also, mit Sharon Tate naturgemäß.
Genau, diese ganzen New Hollywood-Figuren, die immer wichtiger werden, werden derart unter den Teppich gekehrt, dass man sich die Frage stellen muss, ob die für Tarantino selbst vielleicht auch überhaupt nicht so wichtig gewesen sind, weil er, wie du auch gesagt hast, diese beiden Mavericks, die alten Haudegen, Swashbuckler, die halt irgendwie im Grunde genommen ihr altes Prinzip durchziehen, am Ende den Flammenwerfer auch noch zücken, die Hippies töten und alles auf die Oldschool-Art und Weise machen. Also es ist ein komischer Film, der seine Sympathien komisch verteilt hat und eben all die Regisseure, gut, vielleicht passt ja zu Tarantino, sich ja dem Trash zu widmen, als eben dem aufregenden 70er-Jahre-Kino, dann trotzdem negiert. Ich habe mich dennoch gewundert, dass er den Drehbuchpreis nicht bekommen hat. Es wäre eine typische Oscar-Entscheidung gewesen, ihm wieder den dritten zu geben. Noch mehr gewundert habe ich mich aber über das beste adaptierte Drehbuch, dass eine Kategorie gewesen wäre, wo ich dir recht geben würde, dass Steven Zaillian den Irishman-Oscar hätte bekommen können, neben Thelma Schoonmaker fürs Editing. Und hat man Taika Waititi ausgezeichnet, den lustigen Neuseeländer mit der verrückten Frisur und den lustigen Klamotten, also typischer Oscar-Gewinner.
Und dem drolligen
Der drollige
Film.
Mann, der drollige
Film. Das Skurrile.
Der lustige, der Junge, der sich den lustigen Hitler herbeidenkt, über den wir dann alle lachen müssen. Und das ist natürlich auch, also dieser Film hat erstaunlicherweise keine Diskussion ausgelöst. Vielleicht hätte es auch nicht machen müssen, aber dieser arg humoristische Umgang mit dem Nationalsozialismus und Hitler hat, normalerweise würde das im deutschen Feuilleton rund gehen, ist aber auch nicht passiert. Die Amerikaner wiederum haben sich der Figur Hitler dadurch auch nicht anders angenähert oder den Nazis, aber haben trotzdem entschieden, dass dieser Mann, der irgendwie auch sich bei Marvel so hoch dirigiert hat, quasi irgendwie durch seine Thor-Filme immer bekannter wird, damit jetzt mit einem Oscar auszuzeichnen. Vielleicht macht man es auch, damit er endlich ruhig ist.
Ja, also das ist natürlich so eine Art Wes Anderson-Preis fürs Skurrile, fürs Bizarre, amüsant, verschroben, absonderliche, das natürlich sehr ausgestellt wird in Jojo Rabbit und wird von einer gewissen Albernheit, aber angelehnt an die Filme Wes Andersons, die so zwischen skurrilem Märchen, Surrealismus, Märchen, ja, Märchenhaftigkeit und
Goldfischglas auf dem Kopf, nicht vergessen.
Ja, also es gibt so vieles, das man durchaus als albern empfinden muss, aber das, was so Fantasie genannt wird, das wurde hier bei Waititi ausgezeichnet, auch weil man Jojo Rabbit keinen anderen Preis geben wollte. Oder so, das ist natürlich eine falsche Annahme, dass da geschaut wird. Naja, wenn Jojo Rabbit in den anderen Kategorien keinen Preis bekommen kann, dann geben wir ihm eben den Drehbuchpreis. So ist es ja nicht. Aber es ist ein adaptiertes Drehbuch. Es ist nicht Originaldrehbuch, wie man erwarten würde, aber es gibt ja eine Vorlage. Und hier hat man aber sozusagen den Ideenreichtum und die Merkwürdigkeit des Drehbuches gewürdigt. Es ist natürlich dennoch bedauerlich, dass Steven Saliens große Leistung der Dialoge und so vieler Szenen in Irishman, auch der lange Atem, hier nicht ausgezeichnet wurde.
Wie kann denn so ein Film von 100 auf 0 runterkommen? Ich weiß, ich habe mich immer lustig gemacht darüber und will mir auch nicht selber auf die Schulter klopfen, weil ich jetzt gesagt habe, dieser Film wird nicht ausgezeichnet, aber der Film hat die Kritiken begeistert. Er hat, sag nur, Tomatometer bei Rotten Tomatoes, eine super Bewertung bekommen. Viele bezeichnen ihn sogar als Scorseses besten Film. Wie kann das passieren, dass so ein Film, der erst im November, also sozusagen zur besten Oscar-Season, erst, also jetzt nicht angelaufen ist, der ist ja auf Netflix zuerst gezeigt worden, wie kann das passieren, dass so ein Film wirklich null Oscars bekommt? Ist das sozusagen wieder noch Kick Them When They Fall Down in Richtung Netflix, dass man sagt halt irgendwie, wir weigern uns weiterhin, diese Filme zu honorieren? Oder was glaubst du, steckt da Politik dahinter? Wollte man Scorsese bestrafen? Womit hängt das zusammen?
Na, ich glaube nicht, dass der Malus für Netflix ist. Darüber wurde oft spekuliert, aber zugleich wurde gesagt, nun, es wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Und gerade Irishman wäre jetzt das Exempel, weil geradezu das Paradebeispiel, um den Wandel einzuläuten, dass man sich dem Streaming nicht entgegenstemmen kann. Natürlich hat auch Marriage Story nahezu nichts gewonnen, von Laura Dern abgesehen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung gegen Netflix war. Man kann sagen, das Momentum war dagegen. Man kann sagen, dass in sämtlichen Kategorien es stärkere Konkurrenten gab oder dass die Stimmung nicht so war, einen sozusagen alten Regisseur mit alten Schauspielern, der einen Film, der in einer alten Weise gemacht ist und der so sehr typisch ist für einen Regisseur, nämlich für Scorsese, hier auszuzeichnen. Es ist also sozusagen dumm gelaufen. Auch wollte man unbedingt Parasite auszeichnen. Und so hat es dann nicht gereicht. Das haben sich Pesci und Pacino Konkurrenz gemacht in einer Kategorie. Man wollte offenkundig nicht Scorsese sozusagen den großen Ehrenpreis geben. Bong Joon-ho hat es dann nachgeholt in seiner Dankesrede, hat eine große Würdigung des Scorseses an den Anfang gesetzt und es gab dann Standing Ovations für den größten Regisseur im Saal. Auch erwähnte Bong Joon-ho, dass Quentin Tarantino seine Filme immer auf besten Listen gesetzt hat, also die immer die empfohlen hatte von Anfang an.
Ja, immer, ja, wenn immer ja, von Regisseuren natürlich gelesen. Er packt das dann immer mit drauf und dann freuen sich die Kollegen darüber. Ich finde bei Parasite halt weiterhin, dass also man sollte ihn auszeichnen als wirklich extrem gelungenen Film, aber es ist nicht gelungen, den Film, also den Fokus damit auf die Probleme, die das südkoreanische Kino zeigen will, halt zu legen. Also das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich halt irgendwie die Klassenunterschiede. Es ist ein extrem sauber geplotteter Film, dessen Rätsel, die am Anfang gestellt werden, am Ende gelöst werden. Also es ist ein sehr runder Film halt einfach, der jeden Plotpoint irgendwie gut auflöst und von einem sehr guten Ensemble getragen wird. Ob er jetzt sozusagen eine neue Welle, also die lustigsten Aufsätze kommen ja oft auf Spiegel Online, da wird dann irgendwie geschrieben halt, dann irgendwie jetzt öffnet sich Hollywood, öffnet sich der Welt, das halte ich natürlich für ein bisschen arg überzogen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine Welle der Auszeichnung für fremdsprachige Filme geben wird. Es war einfach der richtige Film zur richtigen Zeit.
Ja, und es ist natürlich schon auch mit Absicht. Es ist nur so, wäre es ein rein sozialkritischer Film, etwa eines iranischen Regisseurs, bei der Berlinale, sofort ausgezeichnet und mehrfach. So, aber wäre es ein solcher Film von einem südkoreanischen Regisseur, der Suppenküchen zeigt oder der ausschließlich diesen Gegensatz zeigt, ohne dabei satirisch zu sein, ohne dabei Tragikomödie zu sein, ohne dabei amüsant, unterhaltsam, spannend, virtuos zu sein. Dafür hätte es natürlich keinen Preis gegeben für einen bloß realistischen Film oder verstörenden Film. Es wurden ja im Übrigen natürlich mexikanische Regisseure, griechische, polnische, tschechische Regisseure, alles, nicht alle Immigranten, die aber letztlich mit amerikanischem Geld Filme gedreht haben, meistens in den USA, wurden ja vielfach ausgezeichnet, auch in den letzten Jahren. Aber hier ist es so, dass das Exotische auch in der Ansprache von Joon-ho, in den vielen Ansprachen an dem Abend, in dem er Koreanisch gesprochen hat und allenfalls am Ende noch, also mit Dolmetscherin und allenfalls am Ende in englischer Sprache noch etwas nachgesetzt hat, da wurde noch einmal betont, dass sozusagen Fremdländische, ne, das Element,
er hat's ja auch im Grunde,
ist innovativ.
Ja. Er ist im Grunde auch ein Amerikaner, muss man ja auch sagen. Also die letzten beiden Filme, Okja, der auf Netflix lief, als auch Snowpiercer, diese Actionfilme waren ja durch und durch Hollywood-Filme gewesen. Das Erstaunliche war eher sein Zug, jetzt irgendwie zurückzugehen nach Korea und in seiner Heimatsprache, in seinem Heimatland wieder zu drehen.
Aber wenn er denn tatsächlich heimisch geworden ist in den USA, und ich vermute auch, dass er gut genug Englisch spricht, um so solche Ansprachen zu halten.
Klar.
Aber das ist dann doch ein seltsamer Manierismus oder eine Grille, dass er dort fast ausschließlich Koreanisch gesprochen hat mit der Dolmetscherin an der Seite. Da er doch, das wusste ich nicht, dass er in den USA die beiden Filme gedreht
hat. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann er auch kein Englisch, aber Snowpiercer ist ja ein amerikanisch besetzter Film, also auch amerikanisch gedrehter Film. Und Okja für Netflix ist mindestens international besetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer die Geldgeber gewesen sind, aber
er lebt wahrscheinlich in Südkorea, ja, und fühlte sich da zu unsicher für die Ansprache. Das gilt aber ja für so viele Landsleute.
Krone redet ja auch nur auf Italienisch, ne? Auch bei den Oscars.
Ja, ist aber selten. Ja. Meistens versucht jeder in schütterem Englisch eine kleine Ansprache zu halten.
Arne, wenn es irgendwann beim Rolling Stone nochmal ein Ranking geben sollte im Heft der besten Songs von Elton John, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein Oscar ausgezeichnetes Lied I'm Gonna Love Me Again, Musik Elton John, Text Bernie Taupin, darin vorkommen wird? Also ist doch ein Song, man kennt auch den anderen Oscar-Song von Elton John, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es Circle of Life war oder Can You Feel the Love Tonight aus dem Lion King, Aber dieser Song ist so irgendwie durch alle Raster gerutscht, oder sehe ich das falsch? Es ist sein zweiter Oscar, den er bekommen hat, aber irgendwie kennt dieses Lied doch keiner, nein, oder?
Ist mir auch nicht aufgefallen. Nun ist es natürlich sehr erwartungsgemäß, dass Elton John und Bernie Taupin den Preis bekommen haben.
Oder Frozen, Frozen 2. Da haben wir wieder dieses Duo Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez, ne, dieses Erfolgsduo, was Let It Go schon gemacht hat.
Ja, aber welches Songschreiber-Duo könnte erfolgreicher sein als Bernie Taupin und Elton John? Also das hat man sich hier gegönnt. Du hast natürlich recht, sonst wäre es Frozen gewesen, allemal. Aber am populärsten ist doch natürlich Elton John. Als die Songs jeweils vorgestellt wurden, Randy Newman saß auch allein am Klavier und am Piano und er hat seinen Song aus Toy Story übrigens Gewinner für einen Animationsfilm, hat allein den Song vorgetragen und die anderen Lieder wurden auch gespielt. Aber es war vollkommen klar, dass Elton John, der dann auch mit Bravado saß und Background-Sängerin an der Seite und Bläser und das ganze Orchester, dass das, egal
bin mir da nicht
von
so
welcher
sicher.
Art der Song
ist. Hattest ja, also es gibt ja schon Leute wie Sting, die zweimal nominiert gewesen sind, oder U2, die zweimal nominiert gewesen sind, also auch so klassische Academy Award-Heinis, die nicht gewonnen haben. Klar, ich gönne ihm den Oscar und so weiter. Ich glaube, man wollte Rocketman einfach auch überhaupt einen Oscar geben, weil man dieses Feuer, das Bohemian Rhapsody das Jahr davor irgendwie so entzündet hat, nämlich halt des Biopic-Oscars für einen Musikfilm jetzt auch nicht ganz unbeachtet lassen wollte.
Ja, auch, natürlich. Und insofern war es die natürliche Wahl. Sicher nicht I Can't Let You Throw Yourself Away von Randy Newman. Diane Warren, die immer mal wieder nominiert wird, I'm Standing With You, Into the Unknown, das ist der Film Frozen 2 von diesem Duo. Aber es hätte eigentlich in der Logik der Oscars, wie sie jetzt sind. Und nach dem Auftritt bei der Veranstaltung dachte ich, es hätte Stand-Up sein können aus dem Film Harriet. Mhm. Also das ist sozusagen ein schwarzer Identifikationsfilm, war mit glühendem Pathos vorgetragen worden. Es kommt sozusagen das afrikanische Erbe, das afroamerikanische Erbe, eine Geschichte, die ja im Übrigen, dieser Film kam ja auch sonst überhaupt nicht vor. Aber so, da spürte man, eigentlich wollten die Menschen diese Gospel-Feierlichkeit. Elton John hat hier und Bernie Taupin haben das Motiv von I'm Still Standing noch einmal aufgenommen. Also haben sich keine großen Mühen gemacht. I'm gonna love me again.
Ich erinnere nur an eine der größten Songzeilen aller Zeiten aus dem Song I'm Still Standing. And if your love was just a circus, you'd be a clown by now.
Mhm.
Gut, ne? Mittelmäßiges Lied, tolle Zeile.
Ja, also aber ein Song, der offenbar für viele Menschen unvergesslich. Er wird immer wieder zitiert.
Einer seiner wenigen Hits in den 80ern, oder? Sacrifice gab es noch.
Ja, Nikita. Es gab später noch Sad Songs, Say So Much, Nikita. So, das war alles schnulzig. Aber I'm Still Standing war ein Song, der nach ungefähr, naja, 5 Jahren, gut, es war Blue Eyes noch im Vorjahr, aber schwierige Jahre nach 1977, 78, war in Straucheln geraten und hat es auch selbst als ein Statement verstanden. Vor allem hat Bernie Taupin es verstanden, der ihn ja so intim kannte, dass er wusste, das ist eine schwierige Zeit für Elton John. Und dann kam 1983 diese Platte, kam das Video dazu und das war dann die Bestätigung, dass Elton John wieder da war. Und die Jahre, ja, auch schlimmer Drogen- und Alkoholsucht,
ja, man kann sagen, besser
zunächst schienen vorbei zu
sein. Ne? Als er seine neue Frisur hatte, wurde es eigentlich erst wieder besser, seine künstlichen Haare.
Und eine Frau, Renate Blauel, deutsche Tontechnikerin, ja. Das fiel auch in die Zeit. Eine Frau, die er dann schließlich geheiratet hat. Und naja, es hat ihn konsolidiert, so wie auch jetzt dieser Preis ihn konsolidiert. Er war so gerührt wie Bernie Taupin auch und begrüßte dann die beiden Adoptivkinder in Australien. Also das hat beide sehr beeindruckt. Auch auf Bernie Taupin hat es hörbar Eindruck gemacht.
Ja. Ich finde ja, man kann sich mal ein tolles Spielchen rausmachen. Wir haben das vorhin im Flur ja auch kurz gemacht. Wir haben über Filme, nominierte Filme in Kategorien gesprochen, die wir nicht gesehen haben, wo man aber auch ehrlich gesagt sagen muss, die man auch nicht sehen kann, weil das so Kurzfilme sind und oder Dokumentarfilme, die einfach auch außerhalb von den Kunsthochschulen wahrscheinlich auch nicht wirklich zu sehen gewesen sind. Es gibt kein Streaming und so weiter. Da liest man die Titel und weiß irgendwie schon, welcher gewinnen wird, weil es ein politischer Film ist. American Factory hat zum Beispiel den besten Dokumentarfilm gewonnen. Und dann ist uns auch noch eingefallen, wie kann das denn sein, dass Apollo 11 überhaupt nicht nominiert gewesen ist? Das ist mir dann heute Morgen erst klar geworden, als ich die Gewinnerliste gesehen habe. Und ich dachte, Apollo 11, einer der meistgefeierten Filme, also der natürlich die Mondlandung 69 behandelt, der im Kino zu sehen war und der auch Preise gewonnen hat, hat es gar nicht in die Nominiertenliste geschafft. Da habe ich mich gefragt, lag das an der Abwesenheit von Talking Heads? Also sprich, dass er nur teilweise unveröffentlichtes Filmmaterial aneinandergereiht hat und dadurch eine Erzählung aufgebaut hat, die keinen Erzähler benötigt hat, hat man das dann sozusagen als weniger wert gesehen für den Dokumentarcharakter, sprich nur als Schnittleistung oder was glaubst du, woran das liegt?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass gut montierte Filme im vorhandenen Material weniger Chancen haben als sozusagen Narrative, nämlich Edge of Democracy, den ich noch nicht gesehen habe.
Der Titel sagt schon alles, Oscar-reif.
Ja, Edge, genau. Bei The Cave wissen wir es nicht genau, aber es ist sozusagen auch ein ethnischer Film oder eine exotische Beschreibung.
Land des Honigs.
Land des Honigs, das ist der mazedonische Beitrag, der bei der Übertragung bei ProSieben immerzu in den langen Pausen gezeigt wurde. Ich glaube, der Trailer wurde 6 oder 7 Mal gezeigt. Und ein ganz langer Trailer, der immer die Honigwaben zeigt und eine alte Frau, die durch karstiges Gelände geht, durch die Berge und man sieht die Landschaft und man sieht, wie die Bienen schwirren und wie dann der süffige Honig gewonnen wird. Also das ist auch so ein sinnlicher Film, der von Land und Leuten handelt und natürlich von einem Nebenschauplatz, der vollkommen eingefangen wird, impressionistisch und der sozusagen auf eine Nachhaltigkeit, auf eine Ewigkeit verweist. Nun, American Factory, aus dem Film habe ich immerhin schon Ausschnitte gesehen und der handelt von einer Fabrik in Dayton, Ohio und der handelt von amerikanischen, einheimischen Arbeitern und chinesischen Arbeitern am Förderband. Also es ist eine Blue-Collar-Geschichte.
Michael Moore-Material eigentlich auch.
Michael Moore, wahrscheinlich, wir wissen es nur noch nicht, werden den Film dann sehen. Ich vermute, auch nach der Ansprache der Regisseurin, die übrigens vor 40 Jahren wohl einen Nachwuchspreis aus den Händen, bei der Oscar-Verleihung, aus den Händen von Frank Capra empfangen hat.
Ach, und so alt ist sie schon.
Ja, die muss damals sehr jung gewesen sein, vielleicht. Also ich vermute, es war ein Nachwuchspreis oder dergleichen, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass die Regisseurin, Filmemacherin heute etwa 60 Jahre
alt ist. Also prominente Leute älter, da unterwegs sind in der Kategorie.
Etwas älter vielleicht. Jedenfalls sprach sie von Frank Capra und sagt, manche werden sich erinnern, ne? Oder you guys, ne? Also die vor mehr als 40 Jahren auch schon bei Verleihungen saßen oder die jedenfalls die Filmgeschichte so gut kennen, dass sie sich an den Regisseur Frank Capra erinnern. Aber zurück zu der Filmemacherin Julia Reichert. Julia Reichert bedankte sich bei den Fabrikarbeitern, die ja sozusagen ihre Darsteller sind oder ihre Protagonisten und bei den chinesischen Immigranten und bei den Amerikanern, die in der Fabrik arbeiten. Auch dieser Film ist, und das hat sie ausdrücklich gesagt, ist sozusagen ein Beitrag über die Möglichkeit von Koexistenz, von Zusammenwirken. Und es sind natürlich genau die beiden Pole, die heute auseinanderstreben, Amerika und China. Und insofern ist American Factory das völkerverbindende Beispiel wohl einer funktionierenden, in Dayton, Ohio funktionierenden Fabrik. Oder anders gesagt, nicht wie bei Michael Moore, wo gezeigt wird, was die Ausbeutung und was alles nicht funktioniert.
Schautafel-Dokumentationsfilme. Ja, ne?
Sondern hier haben wir sozusagen ein Inklusions-Integrationsbeispiel.
Nochmal ganz kurz zum besten Animationsfilm, du hast vorhin ja erwähnt, Toy Story 4, ein Film, der ein großer Erfolg war, aber als künstlerische Mittelmäßigkeit bezeichnet wurde, hat den Preis bekommen. Nicht nominiert wurde Frozen 2, der erfolgreichste und gelungene Film aus dem Animationsreich. Dafür der Netflix-Film Ich habe meinen Körper verloren von Jeremy Clapin, der auf Netflix zu sehen ist. Ein toller Film, der ein normaler, man muss ja schon sagen, heutzutage ist es nur noch ein Zeichentrickfilm, also kein animierter Film mehr. Ich frage mich, wann hat denn das letzte Mal ein normaler Zeichentrickfilm eine Animationsausgabe bekommen? Oder bin ich da irgendwie blind? Also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal
passiert ist. Das weiß ich auch nicht. Das Dschungelbuch?
Ja, oder wahrscheinlich.
So lange ist es nicht her. Ja, aber und dieser japanische Zeichner da, das fliegende
diese
Schloss.
Diese Ghibli-Filme, oder? Ja, mit den fliegenden Fahrrädern und so. Das kann natürlich sein. Aber auch er, ich wüsste nicht, dass er eine Ausgabe bekommen hat. Alle lieben ihn. Jetzt fällt uns beinahe der Name nicht ein. Ne? Alle lieben ihn, alle kennen ihn. Jeder, der hier zuhört, weiß, wer gemeint ist.
Ja, etwas wie aber, Mifune.
Ja,
möglicherweise.
Wahrscheinlich Kurosawa, nein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das ist mir noch aufgefallen, dass alles, was abseits ist von animierten Filmen, eigentlich überhaupt keine Chance mehr hat.
Ja, also du meinst den klassischen Zeichentrickfilm,
ja. Was im heißt
Unterschied
das, die
Story, genau. zu avancierten Animationen.
Denn auch da sollte ja klar, man zeichnet man natürlich eine Animation aus, man muss natürlich auch die Story auszeichnen und da sollte doch nicht die Stilistik im Vordergrund stehen, sondern halt der Inhalt.
Ja.
Das hat mich noch gewundert.
Also ich glaube, dass die avancierte Digitaltechnik natürlich nahezu alles möglich macht. Jetzt werden ja schon die Animationsfilme wieder in Realfilme übersetzt, wie König der Löwen, also zurückübersetzt sozusagen. Also das ist ein Feld bei diesem Film, Ich habe meinen Körper verloren, dachte ich, nun, sieht interessant aus, aber ich möchte den Film nicht sehen, ich möchte auch gar keinen Film sehen, der so umständlich verwinkelt und raffiniert zeigt, wie jemand seinen Körper verliert und einzelne Körperteile. Da wurden ein paar Sketches gezeigt, nicht mehr von 10 Sekunden. Und da dachte ich, nun, also das ist etwas sehr, sehr Künstliches, was natürlich zur Filmkunst gehört, was mich aber nicht im Mindesten interessiert. Ich schaue allerdings nie Zeichentrickfilme. Ich glaube, ich habe Schneewittchen gesehen, und Schneewittchen und die 7 Zwerge und Feivel, der Mauswanderer im Wilden Westen. Und Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei.
Ja, diese Feivel-Filme, also er hat ja auch gemacht Das Geheimnis von Nim, 82, 85 war Feivel, das war diese Don Bluth-Filme, das war dieser ehemalige Disney-Zeichner, der die Disney-Phase, die sogenannte dunkle Phase von Disney so schlecht fand, dass er sein eigenes Zeichenstudio aufgemacht hat. Der hatte in den 80ern, also Feivel war ein guter animierter Film, das war eine gute Phase, er hat sich, wie gesagt, selbstständig gemacht, Disney hat damals nicht richtig abgeliefert. Wie fandest du denn die besten visuellen Effekte? Da hat kein Superheldenfilm, kein Film mit künstlichen Figuren den Oscar bekommen, also nicht Endgame oder Star Wars, sondern 1917, der natürlich auch mit Computereffekt, mit CGI gearbeitet hat, aber das in einer natürlichen quasi historischen Kontext gesetzt hat. Auch da war zum Beispiel The Irishman nominiert. Wir haben ja oft in unserem Podcast über das De-Aging gesprochen, dass damit nicht ausgezeichnet wurde. Meinst du, auch das könnte eher politisch motiviert gewesen sein, dass man gesagt hat, man will irgendwie diese Tendenz, die Realität der Gesichter der Menschen zu verändern, nicht durch einen Preis unterstützen? Ich erinnere da zum Beispiel an die Entscheidung, jetzt auch James Dean in einem neuen Kriegsfilm irgendwie unterzubringen, anhand vorhandenen Filmmaterial. Also meinst du, das ist irgendwie motiviert gewesen, halt da einen Riegel vorzuschieben gegenüber diesem, in Anführungszeichen, Missbrauch verstorbener oder echter Menschen in neuem Gewand? Oder ist es einfach, hat man einfach gesagt, 1917 hat die besten Effekte?
Na, ich glaube, dass es bei Irishman nicht überzeugt hat, dass das De-Aging als im Allgemeinen als Misserfolg, wenn nicht als Peinlichkeit, begriffen wurde. Wir haben das auch gesagt, unmittelbar nach Ansicht dieser ja einigermaßen peinigenden Szenen, die möglicherweise De Niro auch die Oscar-Chance genommen haben, auch Pacino, vielleicht Pesci, die Oscar-Chance genommen haben, letztlich auch Scorsese. Also was nicht überzeugend ist an dem Film, das sind die ersten anderthalb Stunden ungefähr, zwei Stunden. Und alles, was mit De-Aging zu tun hat. Also es wäre hier überzeugender gewesen, was in der Regel auch nicht überzeugend ist, andere Darsteller zu nehmen für die frühere Zeit, also 40er, 50er Jahre, 60er Jahre und dann später die eigentlichen Schauspieler zu nehmen. Nichts daran ist überzeugend. Es wurde so groß angekündigt, hat aber abgelenkt von dem Wesentlichen des Films. Für die Erzählung ist es eigentlich überhaupt nicht notwendig. Und es ist so schlecht gemacht, man sieht im Nachspann ungefähr 2 Minuten lang die Lucasfilm und so weiter vorbeilaufen, irgendwelche japanischen und australischen Firmen und ein ganzes digitales Universum, das aber hier zusammenfällt wie ein Soufflé. Es ist einfach in den Wind geblasen und es ist ein ungeheurer Aufwand für so einen minimalen Effekt, dass man nur denkt, also De Niro sieht aber nicht aus wie ein 30-Jähriger, wie ein 40-Jähriger.
Ja, man könnte fast denken, Scorsese hat Fördermittel bekommen, diese Technik mal auszuprobieren. Also ich weiß auch, so hat man das ja bei Robert Zemeckis gemacht, der sich ja irgendwann, ich glaube, Mitte der 90er für mindestens 10 Jahre aus dem Realfilm verabschiedet hat, um mit 3D-Effekten und wie nennt man das noch, wenn man irgendwie so, nicht Greenscreen, sondern halt diese Mocap oder so, wenn man halt irgendwie so Schauspieler, echte Schauspieler wie Tom Hanks als Zeichentrickfigur und dann darstellt Polar Express und so weiter. Er hat ja irgendwie 10 Jahre lang, hat er irgendwie auch Kohle bekommen, diese Filme zu drehen,
Bio-Wolf. Bei Forrest Gump auch.
Bei Forrest Gump, da ging es ja los, dass man halt irgendwie ihn da so hineinprojiziert in historische Szenen, aber er hat danach hier irgendwie Realschauspieler verfremdet für den Polar Express zum Beispiel, um sie als künstliche Wesen darstellen zu lassen, was dann bei Avatar oder bei Tim und Struppi von Spielberg auch passiert ist. Da war ja mindestens 10 oder 15 Jahre irgendwie aus dem Fokus raus, nur um diesen Trickquatsch da zu machen. Ich habe mich mal jetzt quasi, das wird nicht der Fall sein, aber auch gefragt halt irgendwie, ob er sich da nicht einfach auch verrannt hat in dieser Idee, dass es möglich ist. Und welche Effektleute da im Hintergrund gesagt haben, junge Leute, die vielleicht gesagt haben, du pass mal auf, Marty, das wird das neue große Ding.
Ja, auch. Er hat ja sehr viel Geld bekommen. Der Film ist aber auch so teuer geworden und angeblich 120 Millionen Dollar, weil eben die Technik verwendet wurde. Man kann annehmen, dass 20 Millionen Dollar einmal für diese Technik verwendet wurden. Und in dem Gespräch mit De Niro, Pesci und Pacino in dem behaglichen Holzcafé, Bistro, in dem sie sich getroffen haben, ist er noch immer sehr begeistert und dann sagt, ja, warum nicht? Und wir sprachen einmal über, wie heißt der Film, Hugo, glaube ich, denn dieser,
der das Film ist über die Magie des Kinos.
Genau, ein experimenteller, rein technischer Film, so wie Hitchcock sagte, Psycho sei das sein Geschenk an die Cineasten, an das Kino schlechthin. Und das war ja bei dem Film, der dann ja nicht sehr erfolgreich war, auch nicht sehr bemerkenswert. Das war aber wohl auch Scorseses Absicht. Und hier hat er auch gesagt, ja, warum nicht? Ich nehme das Geld, warum nicht bei der Distributionsweise heute? Ich nehme das Geld von Netflix. Die Leute schauen ganz anders als früher. Ja, und wenn das geht, was man machen kann, wenn man De Niro verjüngen kann, wenn man Pacino, wenn man Pesci verjüngen kann, dann machen wir das auch und zeigen, was erzählerisch möglich ist. Müssen keine anderen Darsteller verpflichtet werden. Nur denkt man, bei der Erzählung des Films in den 60er Jahren oder bis zu den 60er Jahren, das wäre ja auch gar nicht nötig gewesen. Vielleicht hätte man auch wäre es auch mit Schminke gelungen oder man hätte nicht den ganz alten Irishman zeigen müssen.
Ja, man muss
also
ja
ob das dramaturgisch unbedingt nötig war, hätte man nicht andere Darsteller verpflichten
können. Ja, der Pate 2, ne? Der Pate 2 hat mit der Idee, De Niro zu nehmen als jungen Vito Corleone auch die Möglichkeit, ein neues Fenster eröffnen zu zeigen, halt irgendwie. Ja. Dass seine Rolle durch mehr als einen Schauspieler erfüllbar ist und das auch sehr gut. Man kann sich in beide Charaktere verlieben, sowohl in Brando als auch in De Niro. Das funktioniert theoretisch.
Und das war der Abstand. Kniff machen. Etwa im
20
Alter,
Jahre, 30.
Ja, so vielleicht 30 Jahre oder man könnte sagen, ja, von den 20ern, ja, du hast recht, 25 Jahre vielleicht. Also so alt war Corleone dann noch gar nicht, als den Brando darstellt. 20, 25 Jahre Abstand vielleicht und dabei ja körperlich sehr, sehr verschieden.
Ja, Joe Pesci war schon gar nicht mehr bei den diesjährigen Oscars. Ich glaube, der hat gewusst, dass er nicht
gewinnt. Ja, der hat sich überhaupt keine Chance ausgerechnet. Ja. Jonathan Pryce war da, der auch keine Chance hatte.
Hopkins ist auch fair
geblieben. Hopkins war natürlich nicht da, der für einen Nebendarsteller-Oscar nominiert worden war. Der wusste auch, dass er nicht
gewinnt. Ja, aber der Irishman, ich glaube, er wird trotzdem ein Film bleiben, der von vielen geliebt werden wird und vielleicht so ein ähnliches, ich will nicht sagen, Schicksal, es wäre zu hart ausgedrückt, aber dass eine ähnliche Bewertung erfahren wird wie Heat von Michael Mann. Auch das ist ein Film, der, glaube ich, im Gegensatz zu dem Irishman noch nicht mal für Oscars nominiert worden ist. Aber heute, der Film wurde 95 gedreht, also vor 25 Jahren erschienen, noch immer als ein Meisterwerk gilt, auch besetzt mit De Niro und Pacino, und der so eine gewisse Eigendynamik in der Bewertung entwickelt hat. Der damals vielleicht noch nicht mal so gut bewertet wurde wie vor einem halben Jahr noch der Irishman, aber der sozusagen ein richtiger Grower geworden ist und immer besser gefunden
wird. Ja, also das ist natürlich so, der war damals auch schon ein Cineastenfilm und ein Film, der Bescheidwisser, wie ja übrigens zur selben Zeit auch Casino, der ja auch nicht mit großen Preisen ausgezeichnet wurde. Ich glaube, beim Irishman ist es vor allem die Kritik in den USA, die den Film ad hoc so sehr gelobt hat. Und zwar, weil es der alte Marty ist. Ne? Scorsese oder Scorsese, wie auch immer. Marty, das ist Marty. Marty hat nochmal einen Film gedreht. Marty ist natürlich der Held nicht nur von, und jetzt ein letztes Mal, von Bong Joon-ho, sondern er ist natürlich vor allem der Held sämtlicher Cineasten, Filmkritiker, Filmbuffs auf der Welt. Und deshalb wollte man auch, dass der Film gelingt. Bei mir war ein gewisser Widerspruch. Zuerst war ich sehr skeptisch, daran waren wir uns einig. Dann, der letzten anderthalb Stunden wegen, habe ich den Film doch sehr, sehr geliebt. Die Szenen, die Alien geschrieben hat, Darstellung von Pacino, vor allem den Schluss, auch die Musik von Robbie Robertson. Und die Rührung hat mich schlicht übermannt, als der Abspann dann eingeblendet wurde, directed by Martin Scorsese. Und I Heard You Paint Houses, wie der Film ja eigentlich, das ist so schwer erklärbar, aber na, vielleicht auch die Begründung dafür, weshalb die Filmkritik in den USA jedenfalls den Film so sehr gelobt hat, während das Publikum möglicherweise etwas skeptisch ist. Manche haben mit gewisser Häme nun auch die fehlenden Oscars bei 10 Nominierungen kommentiert.
Aber er stürzt ja schon in sein nächstes Projekt, ne? Killings of the Flower Moon, ein Thriller mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, die sich damit gegenseitig, glaube ich, die Anzahl der Häufigkeiten, wie sie bei Scorsese-Filmen auftreten, halt irgendwie in Konkurrenz nehmen. Ich glaube, ja. De Niro 9-mal, 9 zu 6-mal oder so. Das ist ja das Gute an ihm, dass er sich inzwischen schon, ich glaube, Scorsese müsste ja auch so 78 oder so sein, im nächsten Film gestürzt hat, sodass er sozusagen Abstand nehmen kann von dieser Niederlage, weil I Heard You Paint Houses, so hieß er ursprünglich, der Irishman, ist ja ein Projekt, das über 20 Jahre in ihm gewachsen ist. Ich glaube, erstmals bekannt wurde es vor 5 Jahren, als man gesagt hat, halt irgendwie, er geht dieses Projekt jetzt irgendwie an und er würde gerne wieder mit De Niro was machen, was er irgendwie lange nicht mehr gemacht hat. Also das ist halt die Frage, wie er damit umgehen wird, aber er ist ja zum Glück niemand, der sich ihm wieder aus der Ruhe bringen lässt. Man darf nicht vergessen, er hat ja auch tatsächlich einen Regie-Oscar schon bekommen für The Departed, einen sehr guten Film.
Ja,
er hat damals auch den Produzenten-Oscar, er hat 2 Oscars bekommen für einen Film. Er wird ja nicht als der Unvollendete gelten, wie jetzt
zum Beispiel Hitchcock niemals. Oder Kubrick. Er ist ja weit darüber hinweg. Also dieser Moment, als Joon Ho ihn aufrief oder sagt, er könne es nicht fassen, dass er überhaupt in Gegenwart dieser Regisseure sein dürfe, dass er überhaupt nominiert wurde. Und niemals hätte er damit gerechnet, gegen diese Regisseure, übrigens ja auch Todd Phillips und Sam Mendes, alle mal mit größeren Chancen, aber gegen Scorsese und Tarantino gewinnen würde. Ne? Und also da... Das war ihm wirklich unfassbar. Und es gab dann, Scorsese lachte natürlich, wie er immer so schakalhaft und besonders laut mit offenem Mund sich ausschütten will. Und es erhoben sich aber alle aus den Sitzen. Und war eine ganz lange, unvermittelt, während der Rede von Joon Ho gab es die Ovation für Scorsese. Also er braucht natürlich keinen Oscar mehr. Oder es braucht keinen Oscar, um seine Bedeutung herauszustellen. Er wird weiter Filme drehen, er wird jedes Jahr nahezu einen Film machen. Der nächste mit DiCaprio und De Niro scheint ein Genrefilm zu sein, wird ein kleinerer Film sein. Und er hat womöglich noch einige Filme vor sich, wenn auch das womöglich der Abschied ist von diesen ganz großen Gangster- und Gauner-Filmen. Da ist der Irishman sicher der Abschluss. So ein Film wird er nicht mehr drehen.
Aber für den anderen ist die Rechnung nicht aufgegangen, nämlich für Tarantino, der sozusagen immer wieder gesagt hat, sein 9. Film, Once Upon a Time in Hollywood, der in Wirklichkeit ja sein 10. ist, aber alle Kritiker, man muss es leider so sagen, plappern das ja irgendwie nach. Ne? Ja, klar, also er bezeichnet ja Kill Bill angeblich als Gesamtfilm, es sind aber tatsächlich natürlich 2 Filme und er hat diese Vorgabe gegeben, 9, die alle Filmkritiker gerne begeistern, nachplappern, auch in jeder Rezension steht irgendwie sein 9. Film. Das ist natürlich Quatsch, also es ist in Wirklichkeit sein 10. Film. Er sagt natürlich immer, der 9. Film, damit er mit dem 10. alles abschließen kann und damit er mit dem 10. nochmal einen riesen Erfolg haben wird. Aber diese Rechnung ist bislang nicht aufgegangen. Ich glaube, er wünscht sich immer noch den besten Film-Oscar, also den Regie-Oscar. Für Hollywood hat er nicht gekriegt. Jetzt hat er noch einen Treffer. Mit Star Trek dürfte es jedenfalls auch nichts werden.
Na, Star Trek ist nicht von der Art. Also das kann man als ausgeschlossen bezeichnen. Aber so die Filme, Tarantinos Filme werden nicht besser. Und ich glaube nicht, dass sie noch besser werden oder dass dann noch ein bedeutenderer Film kommt als Pulp Fiction oder Jackie Brown oder eben auch die Kill Bill Filme. Also ich glaube, er ist kein Regisseur. Er bewundert die Regisseure, die 30, 40, 50 Filme gemacht haben, die alten Regisseure. So ein Regisseur ist er nicht. Nun hat er auch schon so früh schon damit begonnen, jeden Film zu zählen, wie eine Beethoven-Symphonie und sich spätestens bei Hateful Eight diese Bedeutsamkeit gegeben, so nur scheinbar ironisch. Ja.
Und es wird alles nur noch auf Metaebene mit ihm diskutiert. Ne? Also man spürt irgendwie jeden Bezug, den er zum aktuellen politischen Geschehen herstellen will, als auch zu dem, was damals gewesen ist. Und da darf man sich nicht täuschen, so war Pulp Fiction nicht. Pulp Fiction war ein Film, der viele Zitate aus anderen Filmen genommen hat, aber er war nie jemand, der sich über diese Ebene dieser Filme gestellt hat und diese Filme diskutiert hat. Es waren direkte Hommagen.
Ja, also die Metaebene ist also sowieso etwas Unangenehmes und auch das Spiel mit der Filmgeschichte und die Ironie, das hat, glaube ich, Überhand genommen bei Tarantino. Nun ist das selbst natürlich zum Stil geworden, das Tarantino-eske, aber es hat in den letzten Jahren, glaube ich, auch gelitten. Junge Filmemacher drehen jetzt nicht immer zu Filme, die sich an Pulp Fiction orientieren oder an Reservoir Dogs. Es ist so offenkundig das Zitatenkino geworden, dass sich Filme jetzt wie Little Women zum Beispiel, auch sicher Marriage Story, traditionellen, auch geradlinigen Erzählweisen widmen oder sich möglicherweise eher an Ingmar Bergmann orientieren. Also diese Art des Versatzstück und Zitate-Kinos von Tarantino wirkt beinahe etwas abgelebt schon und verbraucht, und zwar auch bei Tarantino selbst.
Ja, oder beziehungsweise
es ist auch ein Schlaumeier.
Ja, sind Schlaumeier geworden, und die Verweise auf das Tarantino-Kino, wenn sie denn noch gebracht werden mit Tarantino als Vorbild, die hinken teilweise. Also ich weiß nicht, ob es auf dem Plakat von Parasite draufsteht oder ob es eine andere Tagline ist oder eine andere Werbung ist, aber ich habe irgendwo sowas gelesen wie, das sei der beste Film seit Pulp Fiction. Ja. Also zunächst einmal, wie kommt man denn darauf, überhaupt diese beiden Filme zu vergleichen? Warum muss man diese Zeitachse, Pulp Fiction ist ja 26 Jahre alt, überhaupt stellen? Und davon mal abgesehen, nur weil ein Film blutig ist, nur weil in einem Film gemordet wird, nur weil er dabei lustig ist, während das passiert, ist es deswegen kein Pulp Fiction. Das ist also eine derartige Hilflosigkeit in der Bewerbung dieses Films, wie ich sie zuletzt eigentlich selten erlebt habe.
Steht auf dem Plakat, das ist noch platter. Die coolste goldene Palme.
Genau.
Seit Pulp Fiction.
Also wie bescheuert.
Aber es ist ja gar nicht die goldene Palme, sondern der Film, der mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Und was bitte soll das Coole sein? Ne? Ja. So, und das ist auch das, was so furchtbar war an den Ehrungen für Pulp Fiction, an dem Erfolg von Pulp Fiction. und was sich eben bis heute fortsetzt in einem solchen Unfug, der auch dem Parasite-Film natürlich nicht gerecht wird und dem Regisseur. Also ein solcher Blödsinn, ne? Womit denn gesagt werden soll, hey, das ist jetzt schon ein Kultfilm.
Genau, ein Kultfilm.
Und ein Film, von dem man nicht gedacht hat, dass er ausgezeichnet wird.
Und er wertet die Goldene Palme an sich als Preis auch ab. Er wertet ja die Goldene Palme an sich auch ab, als müsste man irgendwie diese Palme beleben. Genau. Ja. Müsste man die beleben, als wäre alles sonst von Wim Wenders. Also es ist ja nicht so, dass wirklich jeder Goldene Palme-Gewinner schlecht ist.
Ja.
Absurd.
In Cannes war es nie berechenbar. Also es gab ja diese belgischen Brüder mit diesem Realismus, ja genau. Und so vollkommen verschiedene Filme. Und es ist aber die Absicht spürbar, sie wollten den Film so vermarkten, ja, das ist ein südkoreanischer Film, alles merkwürdig, man kennt die Schauspieler nicht, Regisseur Bong Joon-ho. Ich weiß nicht, vielleicht kann man Bong Joon-ho sagen oder müsste Bong Joon-ho.
Ja, oder beziehungsweise, also man kennt es immer noch vom Diktator Kim. Da wird ja irgendwie auch der erste Name als letztes ausgesprochen, so wie generell in vielen
Asiatischen. Also Bong ist der Nachname.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber auch das zeigt ja wieder, wie wenig Ahnung die Leute, die dieses Filmplakat entworfen haben vom koreanischen Kino, vom südkoreanischen Kino haben müssen. Ich hab's ja auch nicht. Aber so halt sozusagen den Humor eines Films, die Skurrilität hervorzuheben, anstatt sozusagen die Message, die dahinter steckt, nämlich halt, wie schwer es ist, dort in diesen Gesellschaften zurande zu kommen, aber halt das Bizarre hervorzuheben und das als die coole Goldene Palme zu nehmen, da gehört schon ziemlich viel Ideenlosigkeit dazu.
Was ja auch bedeuten soll, hey, dieser Film ist lustig, er ist abstrus, er ist vollkommen, er ist erstaunlich, er wird euch umhauen. Man liest ja auch über die Gerüche in dem Film, die Bedeutung dieses Tipis und dergleichen und das eben das große Mysterium, ne, das Geheimnis in der Mitte des Films, ne, im Unterschied zu einem realistischen Film, zum Sozialdrama und dergleichen. Und das aber die Struktur als Tarantino-esque bezeichnet wird. Also das ist eine Unverfrorenheit. Es ist aber eine Angelegenheit des Verkaufs. Wenn man das Plakat sieht, weiß man sofort, aha, im Filmkunsttheater wird das in den Schaukasten gehängt und die Leute sollen das irgendwie als sensationellen Film, der dann Mund-zu-Mund Propaganda macht, ansehen. Was ja bisher schon seit dem Oktober letzten Jahres läuft der Film in Deutschland einigermaßen gelungen ist. Jetzt wird der Film, war nur noch in wenigen Vorführungen in kleinen Kinos zu sehen, jetzt wird er natürlich überall in die Kinos kommen und das wird nochmal mindestens 500.000 oder 1 Million Zuschauer bedeuten, was dem Film zu gönnen ist. Nun, ich glaube, Tarantino wird keine großen Auftritte mehr haben. Es war ja hier nochmal ein sehr großer Auftritt und immerhin, es gab auch für diesen Film wieder Preise. Auch Tarantino ist darauf natürlich nicht angewiesen. Was man sagen kann, hier wurden zwar noch Schauspieler ausgezeichnet und auch großer alter Kameramann, Robert Richardson, der Kameramann von Tarantino, auch Schlo Weiß saß auf der anderen Seite des Ganges, hat Roger Deakins gratuliert. Also es wurden legendäre Figuren ausgezeichnet, Brad Pitt als sozusagen früh legendäre Figur. Aber der Oscar hat sich mit dieser Verleihung doch wegbewegt von der Auszeichnung des Erwartungsgemäßen und hat sich doch hinausgewagt in die Welt sozusagen.
Genau.
Etwas grelles Signal.
Man hat keinen Film ausgezeichnet, der irgendwas über Hollywood selbst aussagt.
Was ja, ist nicht mehr so selbstreferenziell.
Genau, bisher mussten die Gewinner irgendwie, sei es Moonlight oder La La Land, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden gewonnen hat, weil Warren Beatty das ja so durcheinander gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr, welcher Regie bekommen hat und welcher besten Film, aber das war ein Jahrgang, der ja gezeigt hat, dass man sich auf die eigene Geschichte berufen hat, einmal auf die eigene Musical, also die eigene Hollywood-Geschichte, die Traumfabrik-Geschichte, als auch auf die tatsächlich amerikanische Straßengeschichte, nämlich die des schwulen Jungen, der im Ghetto halt aufwächst. Gut. Nun sind wir uns darüber einig, dass Parasite den Oscar verdient gewonnen hat und dass sich vielleicht etwas tun wird, in Hollywood vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, wir haben es für heute eigentlich geschafft. sind fast alle Kategorien durchgegangen, bis auf vielleicht besten Soundtracks, aber das gönnen wir uns als Rolling Stone jetzt mal, dass wir gerade hier irgendwie die Lücke auch mal zeigen. Wir danken schon mal fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns. Jetzt haben wir wieder ein Jahr Zeit bis zum nächsten Oscars. Allerdings, wie immer, nur zwei Wochen, maximal zwei Wochen bis zur nächsten freiwilligen Filmkontrolle. Wir werden im Februar, denke ich, auf jeden Fall, Arne, wenn du Lust hast, nochmal über Better Call Saul sprechen. Mal sehen, was vorher noch passiert. Ist ja immer was los.
Ja, vielen Dank. Ja. Bis demnächst.
Bis dann. Tschüss.